ultimately I do have hope, because, you know, there's like, in many ways, like, it's sort of doom, gloom, and not going to change, but I'm sort of encouraged when I go to places like here or around the world, and I just connect with normal people, and we're all united by that one thing: we need to change this, you know? That's what the whole dark matter thing was. It's like, we can all see these effects in our everyday, and we're all kind of connected somehow, but can't exactly explain it. Like, you in Berlin have a similar experience to me in London. We can't necessarily explain why, but we know. So the fact that there are people all over that are wanting to change, I do have hope, for sure. It's not all negative. Hey, this is Moses Boyd, and you're listening to the Specs Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem Specs-Podcast, Ausgabe Nummer 8. In unserem großen Jahrzehntrückblick, Ende 2019, da hat unser Autor Stefan Poromka für die Specs über superkompetente Couch-Potatoes geschrieben. Da ging es um die Beliebtheit von Serien im Zeitalter von Streaming- und On-Demand-Programmen. Beides prägt unser Sehverhalten, aber unser Nutzungsverhalten, unsere Daten und auch Algorithmen, auch das Angebot, das wir bekommen. Warum also sehen wir derzeit vor allem Kindern und Jugendlichen in Serien zu? Wie sie mit ihrer Pubertät strugglen, mit Superkräften böse Mächte bezwingen oder gar identitätspolitische Kämpfe ausfechten? Ob Sex Education, Stranger Things, I'm Not Okay With This oder Daybreak. Teenager dominieren derzeit die Bibliotheken der Streaming-Dienste. Formate, die man vielleicht so grob unter dem Genrebegriff Coming of Age zusammenfassen könnte. Was sagt das eigentlich über uns aus? Wollen wir etwa unterbewusst die Verantwortung für das Chaos auf der Welt bequem an die nächste Generation weiterreichen? Oder sind wir bloß nostalgisch, weil wir uns in die kuschelige Welt der eigenen Kindheit zurückversetzt fühlen? Heute diskutieren wir genau darüber, und zwar in einer vollen Besetzung der Specs-Redaktion. Da geht es ziemlich kreuz und quer und es wird auch durchaus emotional diskutiert. Im Anschluss dann erwartet euch eine neue Kolumne der Musikerin Ebbo. Bei Planet Kanak geht es heute um politischen Rap in Deutschland, vor allem jetzt in Zeiten nach dem rassistischen Anschlag in Hanau. Jetzt aber erstmal zu unserem Gespräch. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. In unserer Redaktionsrunde heute hier alle komplett versammelt: Dennis Pohl.
Hallo.
Julia Lorenz.
Hallo.
Julian Dörr.
Moin.
Christopher Kornels.
Jetzt habe ich Christophers Begrüßen geklaut. Entschuldigung.
Also, was soll das? Der Saarländer kommt hier. Moin, moin.
Ja. Guten Tag.
Als wir uns letzte Woche überlegt haben, dass wir über Serien sprechen wollen, da waren wir alle ziemlich begeistert, außer eine Person in dieser Runde. Und zwar Julia, die nämlich sich so ein bisschen zurückgezogen hat und meinte, ich gucke eigentlich gar keine Serien. Wie wohl fühlst du dich heute hier?
Ja, geht so, ne? Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich nicht begeistert war. Ich empfinde es ja auch immer durchaus als Defizit meinerseits, dass ich so wenige Serien gucke. Das war früher tatsächlich anders, aber so in letzter Zeit kommt man ja sozusagen nicht dran vorbei irgendwie. Über Serien reden ist ja das Neue, über Filme reden. Aber ich muss gestehen, ich nehme mir einfach selten die Zeit dafür. Und ich frage mich auch immer so ein bisschen, wann Leute das machen. Also sich so ewig durch Serien zu bingen.
Ich glaube, das Ding ist eher, dass Serien dir die Zeit nehmen.
Das ja, ist auch ja das, das ist möglich.
Das ist ja das Prinzip Binge-Watching irgendwie. Ja. Du wirst ja von Netflix zum Beispiel, also die meisten Serienbeispiele, die wir uns auch rausgesucht haben, das waren alles Netflix-Produktionen. Du wirst ja einfach reingesogen und Netflix lässt dann auch gleich in die nächste Episode irgendwie rüberblenden und es läuft an dir vorbei wie ein einziger Strom. Also es ist wirklich Streaming. So.
Vielleicht bin ich Binge-immun, ich weiß es nicht.
Ja, also. Außerdem kannst du ja auch auf deinem Handy oder auf deinem Tablet auf dem Weg zur Arbeit noch kurz was angucken.
Das machen die Leute, das stimmt.
Das machen Leute tatsächlich schon morgens in der Bahn, Serien gucken.
Und sich dann darüber beschweren, dass die letzte Folge Game of Thrones zu dunkel war.
weil sie auf ihren iPhone-Screens
nicht heller machen konnten.
Nicht hell genug machen konnten.
Meine Vermutung wäre ja auch eigentlich, dass du hier eher so als heimliche Heldin rausgehst, beziehungsweise später dann vielleicht nicht mehr heimliche Heldin, weil du die Einzige bist, die es geschafft hat, vielleicht mit ein bisschen Abstand diese ganze Sache, die wir jetzt wahrscheinlich auch relativ kritisch auseinandernehmen werden, mit zu verfolgen von außen.
Die Einzige, die mit Würde hier rausgeht, ja.
Ja, genau.
Oder die Einzige, die noch mit Würde reingeht, nach den letzten Folgen.
Ich schaue immer, wenn ich zu Hause verkatert liege, schaue ich immer Malcolm in the Middle. Ich weiß nicht, ob das als Guilty Pleasure durchgeht, weil es eigentlich ja so gar nach, also tatsächlich recht gut gealterte Serie ist, ne? Und tatsächlich nach heutigen Standards einiges richtig macht, aber ich schätze, in der Runde geht es schon als Guilty Pleasure durch.
Zum Thema Guilty Pleasure, ich weiß nicht, ob es Guilty Pleasure ist, aber es ist für mich eher so Hate-Watching. Zum Beispiel, was ich immer wieder darauf zurückkomme, ist, wenn ich irgendwie gerade so 20 Minuten mal habe und wirklich einfach was konsumieren will, wo ich nicht drüber nachdenke, schaue ich oft alte How I Met Your Mother Folgen, weil ich das so zu der Zeit, als das irgendwie rauskam, wahnsinnig gern geschaut habe. Mittlerweile kann ich diese Serie fast nicht mehr ertragen in ihren ekelhaften Stereotypen und auch so dieses, also es ist transfeindlich, es ist wirklich, es steckt so viel Scheiße in dieser Serie, aber ich weiß nicht, was es ist, das ist vielleicht so ein Sadomasochismus irgendwie, ich schaue das und denke mir dann so, wie kannst du das schauen, Julian?
Ist ja fast schon eine gute Themenüberleitung, weil mir geht es bei Sex and the City ähnlich, also das habe ich irgendwie so weggeguckt, weil ich dann irgendwann in der Story drin war. Wenn ich dann jetzt nochmal solche Folgen gucke, habe ich natürlich auch so eine starke Animosität gegen die verhandelten Themen, aber irgendwie strahlen diese alten Sachen, die man vielleicht vor 10, 15 Jahren angefangen hat zu gucken, natürlich auch so eine Wärme irgendwie aus, so ein nostalgisches Gefühl, das sich einstellt, wenn man eben sein altes Ich vielleicht nochmal so ein bisschen in Kontakt gehen kann, das weniger Probleme hatte.
Ich weiß nicht, ich habe ja generell immer ein Problem mit dem Begriff Guilty Pleasure, weil ich mir immer denke, es gibt sowas eigentlich nicht. Es gibt nur Arschlöcher, die dir irgendwie sagen, dass es uncool ist, was du machst. So.
Voll.
Ja. Ich finde es schon interessant, okay, wir wollen uns vielleicht ein bisschen jetzt abgrenzen von dem, was wir früher irgendwie gut fanden und mittlerweile denken wir, dass es jetzt halt irgendwie auf die eine oder andere Art nicht okay, sei es jetzt ästhetisch, sozialpolitisch oder sonst wie was so. Aber andererseits sitzen wir auch hier, um uns zu unterhalten über Serien, in denen Teenies die Hauptrolle spielen und wir sind alle um die 30. Können wir dann nicht auch irgendwie fast sagen, ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass so Stranger Things oder sowas unsere Generation so abgeholt hat und wie hintendran sind wir eigentlich, dass wir da sitzen und halt irgendwelchen Kids dabei zuschauen mit übersinnlichen Fähigkeiten, die Welt zu retten, wieso eigentlich? Weil wir hier sitzen und denken, okay, wir können die Welt nicht retten und jetzt müssen es halt irgendwie andere auf dem Bildschirm machen. Wo ist das Guilty Pleasure-Moment einerseits bei den Sendungen, mit denen wir aufgewachsen sind und warum ist es nicht da, wenn wir jetzt sagen, okay, lass mal über Sex Education reden. So.
Ich finde, den Punkt, den du da schon anreißt, irgendwie so dieses, für wen sind diese Serien eigentlich gemacht? Also so dieses, dass ich glaube, dass sehr viele von diesen Coming-of-Age-Formaten irgendwie, wir reden die ganze Zeit über so abstrakte Formate und haben noch nicht mal gesagt, über welche Serien wir so reden, aber wenn man jetzt gerade so aktuelle Beispiele sagt, Stranger Things irgendwie, Sex Education, I'm not okay with this, so sind die für die Leute gemacht, die quasi die ProtagonistInnen dieser Serien sind, in dem Alter? Ich glaube nämlich nicht, die sind für uns gemacht. So. Also allein dieses, wir haben es ja schon so oft drüber unterhalten, dieses unklare Zeitsetting von Sex Education.
Das ist irre, ja.
Das ist völlig irre
irgendwie. Oder auch die geografische Lokalisierung, weil es ist ja eigentlich eine amerikanische Highschool, auch mit all ihren sozialen, also es gibt halt die Jocks irgendwie und sonst wie was. Ist das wirklich eine gesellschaftliche Struktur, die du in England genauso findest? Und warum tragen die eigentlich alle keine Schuluniformen?
Und warum sieht das aus wie New England irgendwie so und nicht wie Großbritannien? Also wie gesagt, ich habe gestern Nacht irgendwie I'm not okay with this geschaut und war auch wieder so, bin so nach 20 Minuten vom Stuhl gefallen, als das erste Smartphone auftaucht, weil ich halt felsenfest davon überzeugt war, dass es in den 80ern spielt. Ja. VHS-Tapes, irgendwie Vinyl, die Stadt, die fahren so kastige Autos, die Wohnungen sind holzvertäfelt, die Mutter arbeitet in einem Diner, trägt so einen klassischen US- amerikanischen Diner-Outfit und so. Und irgendwann, also so, und dann tippt irgendjemand auf dem Smartphone rum. So, und dann so, hä? So, das ist doch 80s.
Ja, was natürlich schon darauf hinweist, dass die Serien wahrscheinlich originär nicht für uns gemacht sind, sondern dass da so dieses Gefühl, das Dennis gerade beschrieben hat, dieses nostalgische, da war die Welt noch in Ordnung, Gefühl irgendwie künstlich heraufbeschworen werden soll.
Aber ist da die Welt wirklich noch in Ordnung? Also wenn man jetzt, mir fällt zum Beispiel auch bei der deutschen Serie Dark, fiel mir auch auf, dass die Schule sieht nicht, also klar, von außen sieht die aus wie eine deutsche Schule, aber die ganzen Dynamiken da drin ist auch keine deutsche Schule, die ich jetzt vielleicht kennen würde.
Also bevor wir da vielleicht gleich nochmal tiefer reingehen, ich hätte die These, dass man vielleicht anhand der Technik, die in den Serien benutzt wird, ablesen kann, für welche Zielgruppe sie gemacht ist. Also ich finde zum Beispiel, dass Sex Education schon eine etwas jüngere Zielgruppe hat als vielleicht I'm Not Okay With This, weil bei Sex Education mischt sich schon mehr Social Media und Handynutzung mit rein. Bei I'm Not Okay With This oder bei The End of the Fucking World wird das irgendwie weitenteils rausgehalten. Wobei man auch sagen muss, dass es auch dramaturgisch auch echt schwierig ist, sowas mit aufzunehmen, wenn man es nicht eben dezidiert möchte, weil man damit auch etwas zeigen möchte.
Wieso müssen wir eigentlich entscheiden, so von wegen, das richtet sich jetzt an uns oder das richtet sich an Teenies? Weil ich glaube, es richtet sich tatsächlich einfach an beide. Also an alle. Also es ist diese Tatsache, dass in Sex Education zum Beispiel der Protagonist, Otis heißt er, der lebt auch in seinem kleinen Zimmerchen und da hängen dann auch, was weiß ich, irgendwelche Poster an den Wänden und der hat auch Platten und der hört auch zwischendurch so Platten irgendwie. Und das ist ein 16-Jähriger im Jahr 2020, ja. Ist das jetzt irgendwie realistisch oder ist es das, wo wir quasi unsere eigene Jugend natürlich drauf projizieren können? Andererseits ist er aber auch einfach wirklich de facto ein 16-Jähriger im Jahr 2020 und kann also auch als Identifikationsobjekt für 16-Jährige im Jahr 2020 dienen. Und ich denke, das, was diese Serien, vor allem Sex Education, weil ich das am genauesten jetzt geschaut habe, schon ganz gut machen, ist, dass sie irgendwie alle einfach abholen. Und zwar aus unterschiedlichen Winkeln sozusagen. Also wir werden halt mit einer gewissen Nostalgie getriggert. Und Kids, natürlich ist es für die irgendwie spannend. Da wird über Sex gesprochen und da geht's um Beziehung und sonst wie was. Und Identitätskonflikte und Identitätspolitik und sonst wie was. Natürlich ist das irgendwie spannend. Da versuchen ja auch andere Serien, wie zum Beispiel dieses internationale Projekt Scham, beziehungsweise Druck heißt es in der deutschen Version, die setzen ja auch genau an diesen typischen Teenie-Themen an. Und da frage ich mich ja, weil ich glaube, Scham ist ja auch eher so ein öffentlich-rechtliches Ding, so, wie wird das wirklich geguckt von Teenies? Finden die das alle wirklich so spannend? Oder gucken die dann doch lieber irgendwie Netflix und schauen sich, was weiß ich, Wir sind die Welle oder halt Sex Education an?
Sorry, so. Ich dachte immer, so Scham spricht man das aus, ich wusste nicht, wie man das ausspricht.
Also, wenn
ich dachte, das ja, ist ach so, okay, es ist norwegisch, ne, oder?
Ja, norwegisch. Aber soweit ich es so aus dem Schwedischen kenne, ist SK ist immer so.
Okay, dann
für
ich.
Für alle, die kein Schwedisch oder Norwegisch können, also Man schreibt es SKM, eine Serie, die aus Norwegen kommt und Die in 7 oder 8 anderen Ländern adaptiert wurde. Kannst du noch mal kurz erklären, vielleicht ist
so,
das eher
geht.
Die Serie, die weniger Hörerinnen und Hörer gesehen
also das,
haben?
Das norwegische Original handelt von einer Clique aus, ich weiß gerade nicht wie vielen Mädchen, ich glaube 5 oder sowas oder 4? Weiß es gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall in einer Gruppe Mädchen. Und es ist einfach, folgt deren Schulalltag. Und was ich mit all den klassischen Schulproblemen, irgendwie sowas, Partys und so weiter. Aber was ich an der Serie wahnsinnig toll finde, ist, dass die Folgen sind sehr kurz und ich glaube, sie wurden auch ursprünglich in so tatsächliche Minuten-Snippets irgendwie aufgeteilt, weil du hast ja
zu der Tageszeit ausgespielt YouTube oder sowas, zu der sie dann spielen.
Richtig, du hast dann so eine Einblendung irgendwie 10.34 Uhr und es ist quasi gerade im Pausenhof und es passiert eine 2-minütige Szene irgendwie. Und das fand ich eine wahnsinnig tolle Erzählweise, die, glaube ich, sehr, also die einfach sich diesen Modus von Social Media, also die nicht irgendwie denkt so, oh, wie bringen wir jetzt Social Media in diese Geschichte rein, so mit Einblendungen von Textnachrichten oder so, sondern die quasi die Denke von Social Media quasi als übernommen hat, so wie diese Serie funktioniert. Und die Serie wechselt in jeder Staffel quasi die Erzählperspektive und eine andere Figur aus dieser Clique steht im Mittelpunkt und damit ändert sich halt auch total Die Geschichte, die erzählt wird, und du hast auch eine schöne Repräsentation von unterschiedlichen Lebensrealitäten. Es gibt in dieser Clique auch eine junge Frau mit Kopftuch, und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, die da erzählt wird, als wenn die irgendwie die privilegierte weiße Freundin das irgendwie erzählt. So. Und das ist auch wieder ein großes Thema, glaube ich, über das wir noch reden müssen.
Ein großes Thema, ja.
Ich finde, dass diese Serie sich so fundamental von den anderen Beispielen, die wir jetzt gebracht haben, unterscheidet, weil sie eben auch nicht aus diesem Kosmos Netflix und Co. kommt. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, worüber wir reden müssen, weil die Serienproduktion oder halt die Storytelling-Produktion ist eine fundamental andere, als sie noch vor 10, 15 Jahren war. Weil man muss sich mal genau angucken, wie Dienste wie vor allem Netflix heute Serien produzieren. Ich meine, die haben ein riesiges Rüstwerk an algorithmischen Erhebungen, die quasi den Screenwritern alles Mögliche über Sehgewohnheiten, welche Sachen erfolgreich sind, welche Sachen besonders viel geguckt werden, welche eine hohe Bindung versprechen an das Ganze, wie irgendwie die Verweildauer bei den Sachen ist, verraten. Und letztendlich müssen wir auch sehen, dass wir mit diesen ganzen Beispielen wie Dark zum Beispiel, Stranger Things und so weiter und so fort, dass wir es da nicht so mit so einer originären Story zu tun haben, sondern vielmehr mit dem, was quasi Algorithmen über unsere Sehgewohnheiten verraten am Ende, und dass es genau in diese Richtung geschrieben ist. Und da finde ich die besonders interessante Frage dabei, wenn das denn so ist, warum kommt ausgerechnet das raus, was dabei rauskommt, nämlich junge Leute?
Weil uns genau das selber infantilisiert, und dann können wir uns noch besser damit identifizieren, dass wir Kids auf dem Screen sehen. Wäre jetzt einfach meine Behauptung so ein bisschen. Also ich denke schon, dass wir halt quasi, ja, dieses, auch das, was Julia beschrieben hat, so dieses sich so reinziehen lassen und so drinnen zu sein und sonst wie was, das hat was wahnsinnig Spielerisches, was wahnsinnig Kindisches, in das ich dann versetzt werde einfach, oder in das ich mich natürlich auch bewusst auch irgendwie selber versetze.
Die Frage ist aber natürlich schon, warum die Identifikationsfiguren gerade jetzt so viel jünger geworden sind, weil ich habe so das Gefühl, noch vor 10 Jahren war so das klassische Alter für Serienprotagonisten, es waren so Leute in ihren mittleren 20ern bis frühen 30ern, ne? Also so grob in unserem Alter irgendwie so von How I Met Your Mother bis Sex and the City oder auch noch Girls oder so, also das waren ja alles Leute, die nochmal 10 Jahre älter waren, und wenn die ProtagonistInnen in der Serie junge Leute waren oder halt Teenager, dann war es auch meistens eine Serie für Teenager. Und da kann man sich ja schon fragen, warum gerade jetzt der Wille so groß ist, sich mit noch viel jüngeren Leuten zu identifizieren.
Ich glaube, weil einfach jüngere Menschen potenziell auch immer ein großes Versprechen sind. Also wir sehen das gerade an Greta Thunberg irgendwie. Wenn sich da jetzt irgendwie eine 40-Jährige hinstellen würde und genau dasselbe erzählen würde, hätte es einfach nicht diese Bedeutung. Greta Thunberg ist einfach symbolisch für was? Die Zukunft. So. Und wir haben im Nachgang der Finanzkrise auch einfach irgendwie lernen müssen, gerade wir halt als Generation Millennials, wie auch immer, dass die Zukunft halt langsam irgendwie weggebrochen ist, so, und plötzlich sind halt irgendwie Kinder da und Kinder packen es an irgendwie. Greta Thunberg, Emma, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Emma Gonzalez, glaube ich, von den Parkland Survivors, und so weiter und so fort. Also und ich denke, da steckt einfach auch diese politische Dimension, die zum Beispiel bei Sex Ed oder bei dann auch bei Scham oder Druck, wie auch immer, drin steckt, so dass halt gesagt wird, okay, es geht um Repräsentation und hier wird was Neues gemacht und hier werden Konflikte ausgespielt und sonst wie was. Das birgt halt so ein wahnsinniges Potenzial, weil wir dann draufschauen und denken uns, ja, geil, die Kinder werden es besser machen, so als es uns gelingen kann oder als wir denken.
Aber steckt da nicht auch so ein bisschen so ein seltsamer Optimierungsgedanke drin? Also jetzt sollen schon die Kinder insofern zu sich selbst finden und irgendwie, ja, ihre Sexualität entdecken und so und anders und besser entdecken. Und,
ja, voll, und so. voll. Also es ist total grausam, was wir eigentlich machen. Also indem wir Kinder fetischisieren, laden wir ihnen so eine Schuld auf. Also indem wir die Unschuld von Kindern auch einfach fetischisieren, laden wir ihnen eine krasse Schuld auf. Weil auch wenn immer gesagt wird, so ja, wir müssen jetzt was weiß ich, irgendwas gegen die Klimakrise machen, weil wir schulden das unseren Kindern und Kindeskindern und sowas. So nein, wir sagen denen, ihr müsst den Scheiß jetzt irgendwie aus den Karren aus dem Dreck ziehen. So.
Es ist ja auch so eine Bankrotterklärung der aktuell erwachsenen Generation, dass man es quasi, dass man irgendwie so ein Eingeständnis darin sehen kann, dass man es eh nicht schafft und deswegen halt die Kinder als vermeintlich reine, neue, bessere Menschen instrumentalisieren muss, um unseren Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Stichwort bessere Menschen, ja eigentlich auch in dem Kontext der Serien, die wir uns jetzt so ein bisschen angeguckt haben, irgendwie Atypical, The End of the Fucking World, Sex und so weiter, ein ganz interessantes Adjektiv ist, weil es dreht sich ja dann doch meistens um Nerds in Anführungszeichen, um Außenseiter. Da ist Greta Thunberg ja eigentlich auch irgendwo mit ein ganz schönes Beispiel für tatsächlich. Warum also genau die uns retten, wobei wir eigentlich auch schon immer wussten, spätestens seit, weiß nicht, Garden State, Anfang der 2000er, dass die Nerds irgendwie immer die cooleren sind oder irgendwie am Ende die Sympathien auf ihrer Seite haben.
Ich finde, auch da muss man irgendwie ein bisschen differenzieren, weil ich finde gerade so diese Nerd-Figur, ausgehend von diesem Indie-Kino, ist ja auch hochproblematisch. Also ne, dass diese Beta-Male-Figuren, diese angeblichen Good-Guy-Figuren irgendwie so, die haben, ist jetzt nicht so, als ob das die große...
Fuck Zach Braff.
Genau, also das war wirklich... Also das
ist der beschissenste Film, also wirklich.
Ja,
also ist der schlimmste Film aller Zeiten.
Nee, das nicht unbedingt, das ist Dazed and Confused.
100 Days of Summer.
500 war es.
500, also schon vergessen, sorry.
Fünfmal schlimmer.
Korrektur, fünfmal schlimmer, ja.
Aber kurz einen historischen Verweis nochmal so zu bringen, weil du gerade auch von Dazed and Confused ein Versprechen sprachst, dass irgendwie es gerade jetzt dieser Zeitpunkt ist und mein Coming-of-Age-Filme oder Serien, das ist ja schon ein sehr altes irgendwie Topos, das gibt's ja schon viel länger. Aber wir sind gerade in einer Zeit, wo das Gefühl habe, dass das eines der besten Erzählmuster ist quasi, die in unsere Zeit passen. Ich glaube deshalb so auch dieses Coming-of-Age-Revival, weil irgendwie wenn du ich finde, so ein Kernmoment von irgendwie Coming-of-Age-Geschichten ist ja genau dieses, die sind ja oft so in so einem begrenzten Setting, ne? Eine Woche, ein Tag, letzter Schultag irgendwie. Das ist so dieser Moment vor dem Aufbruch, vor der Veränderung, so school's out, so entweder for the summer oder forever irgendwie so. Das ist so, da hängen so ganz viele Möglichkeiten in der Luft. Da steckt ja ganz viel an, so die Zukunft steht offen und die Zukunft ist formbar. Das ist ja so ein ganz klassisches Coming-of-Age-Narrativ. Zum Beispiel jetzt auch gerade dieses I'm not okay with this spielt ja auch quasi auch nur in der einen Woche vor dem Homecoming. Ball. Also es ist auch so ein begrenztes Narrativ. Und ich finde so, gerade Stranger Things, die dritte Staffel hatte ja auch so, erinnere mich im Trailer von der dritten Staffel, Stranger Things wurde auch irgendwie so angeteasert, one summer can change everything. Ja, also ich finde, das steckt schon irgendwie drin, dieses Aufbruchs und
Narrativ. Also Transformation, Initiationsriten natürlich auch, also Prom ist glaube ich auch immer wieder ein Thema, sei es bei Atypical oder bei Stranger Things auf jeden Fall.
Aber was ich auch noch spannend finde, ist, wie sehr dieses, also auf der einen Seite ist es ein sehr zukunftsgerichtetes Narrativ, auf der anderen Seite ist auch gerade das super oft irgendwie mit nostalgischem oder mit so einem Vergangenheitsrückblick verhaftet. Dazed and Confused ist aus, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aus den 90ern, 95, spielt in den 70ern und so einer der ersten großen Coming-of-Age-Filme American Graffiti von George Lucas ist von 73, spielt in den 50ern. Das sind so beides.
Wonder Years ist doch die klassische Serie,
total.
Die das
spielt ja auch in den 50ern, oder? Ne?
Die spielt in den spielt die nicht in den 70ern, aber eigentlich ist sie aus den 80ern oder 90ern? Ich weiß es gar nicht.
Ach stimmt, die gehen...
Aber es ist interessant, dass sie das nicht wissen, ne?
Es spielt zur Vietnamkriegszeit, oder? Weil irgendwie geht jemand... Ja, aber auch so total diese Erzählung nach hinten raus. Auch da steckt ja immer dieses Sehnen, da sind wir wieder bei der Perspektive von uns, ne? Wir sehnen uns auf so eine Zeit irgendwie sowas zurück.
Das, und gleichzeitig ist die Zeit ja dann, steht ja dann auch immer relativ still. Also es geht oft um so einen ganz kleinen Zeitraum, der eben dann, wo dann quasi jede Minute wichtig ist, wo die Zeit sehr langsam vergeht und dafür aber sehr, sehr intensiv. Ja. Also es geht ja auch oft um sehr starke Gefühle, gerade in diesen Serien.
Ja, Dazed and Confused und American Graffiti spielen beide an einem Tag und einer Nacht. Also Das ist ja, da ist ja nichts, passiert ja eigentlich nichts.
Das ist halt so, so ein bisschen dieses, dieser merkwürdige Limbo-Zustand, in dem irgendwie was noch nicht passiert ist und in dem irgendwas noch nicht wirklich zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, so funktioniert das. Und deswegen ist es halt auch einfach so eine gute Projektionsfläche, um sich dahin zu sehnen, zu sagen, okay, das ist halt dieser merkwürdige Moment, der Unschuld eigentlich, in dem alles in der Schwebe noch steht und in dem alles noch irgendwie gleichermaßen unmöglich wie möglich scheint. Ich glaube, so funktioniert vor allem Stranger Things natürlich wahnsinnig, wahnsinnig gut, dass da halt irgendwie, ja, das ist halt auch irgendwie alles kalter Krieg und was weiß ich, irgendwelche Wesen aus einer anderen Dimension, gleichzeitig aber auch, was weiß ich, ja, die bösen Russen und sonst wie was. Und das ist alles irgendwie so merkwürdig surreal, aber eigentlich ist es diese ganz normale Story von so einem paar Kids, die halt irgendwie versuchen, dann irgendwie, ja, so ein bisschen nicht unbedingt erwachsen zu werden, dafür sind sie noch ein bisschen zu jung, aber sich weiterzuentwickeln.
Finde aber sehr interessant, ich würde gerne mal kurz auf diese historische Betrachtung zurückkommen. Wenn man jetzt so einen fiktiven Zeitstrahl von American Graffiti bis Stranger Things aufmacht, klar, die Themen die Zustände dort der Protagonistinnen sind relativ ähnlich, aber ich finde, es hat sich deutlich, und das ist für mich auch so ein bisschen ein Zeichen oder irgendwie ein Charakteristikum unserer Zeit, hat sich deutlich geändert, worum es eigentlich in diesen Konstellationen geht, weil es ist wesentlich apokalyptischer geworden oder halt es geht um die Abgrenz oder die Abwendung der Apokalypse. In diesen früheren Coming-of-Age-Filmen ging es eher noch um persönliche Sachen, es wurden vielleicht gesellschaftliche Dinge verhandelt, oftmals auch dieses Nerds versus Jocks Ding und so, das ist in den neueren auch noch drin, aber diese Fallhöhe, die da geschaffen wird, dieses es geht um alles, also es geht natürlich nicht für alle Beispiele, die wir jetzt hier skizziert haben.
Ja, wir werfen jetzt schon ziemlich viel gerade in einen Topf.
Gerade, ich beziehe mich vor allem jetzt auf Stranger Things oder klar, auf gewisse Art und Weise auch auf Dark, dieses sehr überambitionierte deutsche Äquivalent. Es geht um nichts Geringeres, dass jetzt irgendwelche Kids, die eigentlich von nichts wirklich Ahnung haben und gerade noch in der Selbstbefindungsphase sich rumschlagen, müssen nichts Geringeres tun, als die gottverdammte ganze Welt zu retten.
Ja, und ist das Buffy ja das nicht eigentlich auch ein guter Fall dafür, oder? Also ich meine, es ist ja auch Highschool-Alter, so die sind ja auch teilweise in der Schule. Es geht auch um die Rettung
der Welt. Also ab der vierten Staffel dann am College, ja.
Ja, aber ich meine, das ist doch eigentlich auch schon ein ähnliches Narrativ irgendwie.
Ja,
so.
Ja, klar, also auf ihrem Grabstein steht dann ja auch, she saved the world a lot. Um mich nochmal vorzustellen, ich bin der Buffologe der Runde. klar, natürlich ist Buffy definitiv ein Vorläufer, auch in Hinsicht auf so Sachen wie, hier findet auch was Sozialpolitisches statt, in dem nämlich der, ja schon quasi in der ersten Szene der Serie, dieser Topos irgendwie, die blonde Frau ist irgendwie das Opfer, umgekehrt wird, weil dann ist plötzlich die blonde Frau, in der allerersten Buffy-Szene ist die blonde Frau, die durch eine einsame Gasse huscht, ist eigentlich die Täterin und die Vampirin. So, und die Vampirtöterin ist dann auch nicht mehr irgendwie der Van Helsing oder sowas, sondern es ist einfach dieses Teenie-Girl, das einfach ein ganz normales Teenie-Girl ist und aber dann nach der Schule halt dann irgendwie nicht nochmal lernen geht, sondern sich mit Vampiren prügelt und die Welt tatsächlich sehr häufig rettet und dabei auch ein paar Mal stirbt und sonst wie was. Ja, ich glaube, Buffy ist definitiv schon ein Vorläufer, weil Joss Whedon damit halt auch natürlich so einen sozialpolitischen Anspruch reingebracht, den wir halt auch wirklich jetzt sehen. Also es geht ja, das meintest du ja auch schon, es geht wahnsinnig viel um Repräsentation und um Sachen umzukehren auch tatsächlich. Das ist auch Daybreak, eine US-amerikanische Netflix-Produktion und Wir sind die Welle, eine deutsche. Die enden auch beide damit, dass wir eigentlich den Fokus zuerst die ganze erste Staffel immer auf den männlichen Protagonisten haben und am Ende übernehmen dann jeweils die weiblichen Protagonistinnen quasi das Heft. So, und in beiden beiden geht es auch so ein bisschen um, okay, wir machen hier, wir versuchen jetzt irgendwie Welt neu aufzubauen. Im Falle von Daybreak nach einer Zombie-Apokalypse sozusagen. Und bei Wir sind die Welle, das ist ja Wassersturm im Glas der Reihenhaussiedlung. Aber Buffy ist schätzungsweise schon so ein Vorläufer, ja, das kann man sagen.
Also zum Beispiel an Buffy hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht bei der ganzen Coming-of-Age-Thematik. Und da kann man sich ja vielleicht schon auch fragen, inwieweit gerade mit einer Serie wie Stranger Things sich vielleicht auch so ein bisschen der Coming-of-Age-Begriff ändert. Weil zum Beispiel, also ich glaube, meine bisherige hemdsärmelige, sicherlich nicht lexikonfeste Definition wäre bisher immer gewesen, dass es, dass die Protagonisten sehr alltagsnahe Probleme eben zu bewältigen haben. Also, dass sie irgendwie Entscheidungen treffen müssen, die Freunde, Familie, ihre persönliche Zukunft, berufliche Zukunft betreffen. Und dass zum Beispiel sowas wie Harry Potter, könnte man ja auch sagen. Ne? Man begleitet den halt über eine Zeit. Das hätte ich jetzt nie im Leben als Coming-of-Age-Geschichte irgendwie beschrieben, weil natürlich muss der erwachsen werden. Natürlich muss der auch irgendwie zu Potte kommen, was seine Persönlichkeitswerdung betrifft und irgendwie Liebe betrifft und was weiß ich. Aber in erster Linie muss er halt die Welt retten. Ne? Und und auch irgendwelche, wir hatten vorhin über so TKKG geredet und so, ne? Die hatten halt immer ein konkretes Ziel irgendwie, Detektivgeschichten lösen und so, genau. Aber die haben sich nicht, vor allem stand das Weiterentwickeln war nicht der Hauptzweck der Erzählung irgendwie, ne?
Ich würde halt sagen, wir müssen halt Stranger Things auch ganz klar abgrenzen von Coming of Age im Sinne von, die sind halt irgendwie so 11 oder 12, ne? Da gibt es eine Entwicklung, da gibt es durchaus so transformative Momente, aber es wird halt nicht das Erwachsenwerden ist halt unendlich verschoben eigentlich. Und das ist es in vielen anderen Fällen, denke ich auch, insofern als dass diese Figuren auch aus anderen Sachen, wir sind die Welle, Sex Education oder sonst was, nie so richtig erwachsen werden, aber es wird zumindest immer diese Transformation dahin beschrieben. So.
Vielleicht würde es helfen, mal kurz den Coming-of-Age-Begriff so ein bisschen historisch herzuleiten und überhaupt festzunageln, was das ist, weil Ich habe immer das Gefühl, wir reden da über Sachen, die halt total schwammig definierbar sind. Das sind so Wörter, die kennt jeder, aber was genau ist jetzt eigentlich Coming of Age? Wo kommt das her?
Also Pudding an die Wand nageln, Problem. Ne?
Ja, oder lass einfach erstmal was an die Wand werfen und dann schauen, was hängen bleibt. Also ich fange damit an. Kindheit ist ein relativ junges Konzept noch. Überhaupt im westlichen Raum irgendwie so ausgehendes Mittelalter, so Höhepunkt. In Deutschland ist es vielleicht die Romantik oder sowas, dass wir es auch literarisch verarbeitet haben. Viele Märchen zum Beispiel natürlich auch immer. Geht es dann auch um Kinder und sonst wie was. Romantik, Pararomantik, die ganze deutsche Klassik und sowas, da kommt dann auch der Bildungsroman zum Beispiel auch raus. So hier die Lehrjahre und sonst wie was. Ich glaube, da manifestiert sich das Coming-of-Age-Topos in der Literatur, so Anfang 19. Jahrhundert, in dem nämlich plötzlich Geschichten erzählt werden von Menschen, die in die Welt ausgehen, um zu reifen. Natürlich kann man noch weiter zurückgehen und sagen, was weiß ich, hier Siegfried sagen und sonst wie was, auch das ist irgendwie Coming of Age, aber ich glaube, da gibt es noch nicht die ganz krasse Unterscheidung zwischen Kindheit und Erwachsensein, die dann eigentlich erst mit dem aufkommenden Kapitalismus oder wie auch immer man sagen möchte, dann angreift. Und ich glaube, das ist noch ein relativ junges und ich würde halt schon sagen, ja, es ist so Anfang 19. Jahrhundert, wo es richtig anfängt, dass wir so Coming of Age wirklich als Topos sich installiert.
Wenn man das sich dieses Coming-of-Age-Narrativ historisch betrachtet, seht ihr irgendwelche Unterschiede? Wird das in den uns vorliegenden Beispielen, wird das irgendwie anders verhandelt, als es historisch der Fall war?
Ja, total. Also es gibt ja diese sozialpolitische oder diesen sozialpolitischen Anspruch, der halt dann irgendwie von Netflix kommt, was dann auch extrem fragwürdig ist, dass Sex Education tatsächlich versucht, Sex Education anzubieten als, als Bildungsdienstleistung sozusagen für 9,99 Euro im Monat oder sowas. Das ist ja total perfide eigentlich. Das ist genauso perfide, wie das Pornhub irgendwie auch ja mittlerweile so eine Art Bildungsangebot installiert hat. So. Wieso machen das irgendwelche multinationalen Großkonzerne und dann machen sie es auch, wie wir letztens bei Specs lesen konnten, auch nicht sonderlich gut tatsächlich im Falle von Sex Education. Wieso machen die das? Wieso gibt es halt auch diesen Anspruch halt ständig, okay, wir müssen jetzt so wahnsinnig viele Identitätskonflikte oder halt irgendwie soziale Benachteiligung und sowas da mit reinnehmen so. Und das ist eine Sache, wo ich mich immer wieder frage, okay, versucht sich jetzt Netflix einfach wirklich zu positionieren als bestimmte, was weiß ich, Bastion der einer progressiven linksliberalen Haltung oder versucht Netflix stattdessen eher seinem Publikum, das sich als Bastion einer progressiven linksliberalen Haltung sieht, genau das vorzuwerfen, was das Publikum möchte? Das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, was ist eure Einschätzung? Weil ich glaube, wir können schon alle darauf einigen, dass das alles irgendwie wahnsinnig politisch ist. So.
Ich habe schon das Gefühl, dass das eine gewisse, da wird ein gewisses Bedürfnis irgendwie antizipiert, weil in Zeiten, in denen zum Beispiel eine Teen Vogue in den USA oder so ja irgendwie ein total politisches, also niedrigschwellig politisches Medium ist, irgendwie das so mit dem klassischen Bravo Girl oder Mädchen Zeitschriftsanspruch irgendwie nicht mehr so viel zu tun hat. Also ich habe schon das Gefühl, da wird ein gewisser Zeitgeist antizipiert und bedient. Ich frage mich nur immer ein bisschen, wie gut dann tatsächlich irgendwie, ne? Weil also du hattest vorhin, Jessica, du hattest vorhin irgendwie so dieses so diese Nerd-Figur erwähnt irgendwie, ne? Die ja schon immer in Coming of Age Geschichten irgendwie im Mittelpunkt steht, so angefangen vom Fänger am Roggen, der war jetzt vielleicht kein Nerd, aber irgendwie eine randständige Figur, die sich zumindest selbst irgendwie als Außenseiter oder randständig gesehen hat, was ja eigentlich, finde ich, oft in Coming-of-Age-Romanen eine total verlogen angelegte Figur ist, weil also vor allem die, also meistens sind es ja auch im klassischen Coming-of-Age-Roman oder viel männliche Protagonisten, die dürfen dann natürlich irgendwie ernsthaft idiosynkratisch sein und zum Beispiel die Frauen dürfen es ja zum Beispiel schon immer nicht, ne? Das sind ja dann eigentlich eher so die klassischen Manic Pixie Dream Girls irgendwie, die zwar ganz schräg tun, aber am Ende doch normschön und liebenswert sind und vielleicht sich als größte Schrulligkeit ein seltsames Hobby leisten. Da frage ich mich zum Beispiel auch, machen das diese, ne, also das ist jetzt keine rhetorische Frage, ich kenne mich ja nicht aus, da wäre jetzt tatsächlich meine Frage, machen das die heutigen Serien anders oder besser, also schaffen die wirklich ein Identifikationspotenzial für Menschen, die sich vielleicht wirklich randständig fühlen und es vielleicht auch in gewisser Weise sind, oder ist das im Grunde dieselbe Soße, so dieselbe Indie-Film-Soße, keine Ahnung, die Mädchen sind schräg und sehen am Ende doch aus wie Natalie Portman.
Nee, das ist es nicht unbedingt. Aber Sex Education ist halt irgendwie ein ganz gutes Beispiel, dadurch, dass es halt irgendwie, es ist halt lokal nicht wirklich verortbar. Es sieht halt wirklich aus, als es könnte irgendwie der Schwarzwald sein, es könnte New England sein und eigentlich spielt es doch irgendwo in Großbritannien. Und gleichzeitig sind aber irgendwie, es herrscht da irgendwie so ein Mainstream der Minderheiten vor. So, wir haben da alles irgendwie, potenziell konfliktreichen Identitäten halt irgendwie sehen können, haben wir da vertreten. Nur es fehlt halt irgendwie dieser eigentliche Mainstream. Und das ist interessant. Also es fehlt diese weiße heteronormative Mehrheitsgesellschaft eigentlich so.
Denn und damit auch die Reibung mit der dann wahrscheinlich.
Ja, genau. Und das ist halt auch wieder irgendwie was ich abstrus finde auf eine Art und Weise. Also wir haben den einen Bully halt irgendwie, aber der ist dann auch irgendwie bisexuell und hat seine Probleme. Und ich denke, da soll gewisses Level an Empathie aufgemacht werden und den Leuten gesagt werden, okay, auch die Leute sind halt dann auch, haben ihre Gründe dafür oder sonst wie was, dass sie halt auch nicht mal scheiße sind. Und eigentlich ist es das System, das sie so werden lässt, aber andererseits wird dieses System auch nicht wirklich dargestellt so. Und das ist, finde ich, was Merkwürdiges auf eine Art und Weise.
Was ja, also in gewisser Weise das Thema fast auch ein bisschen verniedlicht irgendwie, ne? Man könnte es natürlich auch positiv drehen und sagen, irgendwie, da wird mal, weiß ich nicht, da werden mal Formen von anders sein, so aus Sicht der weißen Mehrheitsgesellschaft, irgendwie mal nicht als Drohkulisse aufgebaut und mal nicht irgendwie als potenzielles Hindernis irgendwie aufgebaut, sondern einfach, ja, man lässt sie halt mal leben und Leute sind halt mal völlig selbstverständlich 15 Jahre alt und lesbisch und schwarz an der Highschool irgendwie. Das wäre so der positive Dreh. Wie gesagt, der negative wäre halt damit so, das Thema so ein bisschen zu verniedlichen und halt so eine Art Wes Anderson-Version irgendwie von identitätspolitischen Kämpfen irgendwie aufzumachen.
Der auch ja ästhetisch diese Sache wahnsinnig vorgeprägt hat. Ja, also diese Farben alleine auch schon. Das hattest du auch,
glaube ich. Color Grading, ja, bei Netflix. Die Ästhetik ist ja schon sehr eingängig.
Also ich verstehe total diese Kritikpunkte, die er äußert und so, aber mir fällt es, also ich natürlich ist es eine wahnsinnig privilegierte, weiße, männliche Position, aus der ich dann spreche, aber ich habe einfach so eine große Freude daran, in all diesen Serien so einfach mal zu sehen, dass quasi da Arbeit quasi daran gemacht wird, dass wir aufhören, halt weiß sein und männlich sein als diese universelle Norm, die uns einfach über Jahrzehnte hinweg präsentiert wurde in allen Kulturprodukten immer so. Das ist einfach wahnsinnig schön zu sehen. Natürlich ist das teilweise nicht, es geht nicht weit genug, es ist nicht gut genug, aber so, es ist, ich finde das einfach wahnsinnig toll und das ist, ist jetzt auch total, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so hier patronizing, ich weiß es nicht, wie es sich anfühlt für Menschen, die da tatsächlich, also wie gesagt, weiße, privilegierte Positionen, so, wie das für Menschen ist, die ob die das auch so empfinden, diese Repräsentation, aber, gestern zum Beispiel, als ich hier I'm Not Okay With This gebinged habe, bin ich irgendwie vor Freude irgendwie, was mir lange nicht mehr passiert ist, mit einer Szene einer Serie vor Freude quasi fast vom Sofa gerutscht, weil ich einfach, es ist, um es ganz kurz zu erzählen, die Hauptprotagonistin ist irgendwie Sid, sie ist 17 und sie ist mit ihrer besten Freundin Dina auf einer Party und sie tanzen zusammen. Und was man zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz weiß, ist, dass sie die Hauptprotagonistin lesbisch ist. Und das weiß sie selber in dem Moment auch noch nicht so genau. Sie ist quasi gerade so in der Findung dieses Themas. Und dann kommt Jessie's Girl, was ich eben Christopher schon vorgespielt habe, das ist ein total fürchterlicher Song vom Text her, weil es eigentlich darum geht, so ein Typ steht auf die Freundin seines Freundes und er kann sie nicht haben, so, und er singt jetzt so, I wish that I had Jessie's girl, so. Dann läuft dieser Song aber, während diese beiden Freundinnen miteinander tanzen, und es ist quasi, wie du eben diese Umkehrungsmomente, von denen du eben schon erzählt hast, Christopher, dass quasi dieses Narrativ umgedreht wird und sie, ne, also dass diese männliche Position quasi zu ihrer Position wird. Und das sind einfach, das ist so ein Moment, wo ich denke so, boah, geil. Also das ist total, also ich sehe auch, dass es sehr platt ist und sehr, sehr einfach und sehr irgendwie auf so ein bestimmtes Publikum zugeschnitten. Und ich bin auch vielleicht genau dieses Publikum, aber ich habe da so eine große Freude dran.
Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe die Twitter-Reaktionen verfolgt, dass es wirklich vielen Leuten genauso geht wie dir. Nun finde ich aber, wir wären jetzt keine aufrechten Kulturkritikerinnen, wenn wir uns nicht auch fragen würden, warum das so ist. Und ich finde, da sind wir in einer total schwierigen Position, weil das natürlich alles wichtige und sehr richtige Themen sind, die dort verhandelt werden. Es ist auch super, so eine Enttabuisierung zu betreiben. Nur ist meiner Meinung nach auch das Problem, woher das kommt. Also wenn es jetzt irgendwie von Netflix ausgesendet wird, und auf der einen Seite könnte man das auch wieder positiv formulieren, da nämlich Netflix eine, wie ich eben schon eingangs sagte, eine algorithmisch basierte Art von Storytelling betreibt, die letztendlich uns genau das erzählt, was wir hören wollen. Dass da eine gewisse Offenheit für diese Sachen herrscht, ist natürlich toll. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kritisierenswert, weil wir da meiner Meinung nach ziemlich nahe an solchen Sachen wie Greenwashing oder so dran sind. Und da frage ich mich, ob es wirklich zur Problembewältigung beiträgt. Zum Beispiel durch Greenwashing, wenn jetzt irgendwelche Produkte als besonders grün und toll angeworben werden, macht das nicht die Ozeane frei von Plastik und so. Ja. Und ich finde, das ist einfach so ein Ambivalenzraum, wo ich mich frage, okay, können wir da überhaupt einen Schluss finden oder einen wirklich irgendeinen fertigen Gedanken formulieren, weil es so ambivalent ist.
Wir können es auch einfach so formulieren, als dass wir sagen, vielleicht werden da einfach, vielleicht wird da das bedient, was wir gerne sehen möchten, und dann wird das bedient und dann reicht es auch und dann passiert sonst nichts. Und wir können uns fragen, ob das wirklich die Aufgabe von Kunst ist. Oder sollte uns Kunst nicht viel eher herausfordern, dass wir danach vielleicht irgendwie mit einem Konflikt aus der ganzen Sache rausgehen, anstatt uns irgendwie einfach zu freuen, dass das alles so schön ist und sonst wie was.
Es ist natürlich auch so eine Wohlfühlvariante der Welt. Natürlich. Es werden Probleme verhandelt, aber natürlich. Es ist alles immer so schön und es ist so
angenehm. Wie gesagt,
allein so wohlfühlig ist das.
Guck dir allein die Farben an. Guck dir die Farben an, in denen diese Serien gedreht sind. Das ist die wärmste mögliche.
Und wir müssen halt
Variante.
Auch bedenken, Netflix ist ein Bezahlservice. Da haben nicht alle Zugang zu. Und natürlich kannst du die Serien auch alle einigermaßen im Netz gucken, ohne bei Netflix sein zu müssen oder so. Aber auch das ist eine gated Community auf eine Art und Weise. Und da haben nicht alle Zugang. Das ist nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit einem relativ dezidierten Bildungsauftrag oder sonst wie was. Ich wollte auch noch dazu kurz anmerken, Daybreak und Wir sind die Welle sind auch noch zwei sehr gute Beispiele, weil es in beiden darum geht, wie gesagt, Daybreak, Zombie-Apokalypse, Wir sind die Welle, Aufruhr in der Kleinstadt irgendwie so. Da geht es auch darum, halt irgendwie neue Gesellschaftsformen, dass Teenies neue Gesellschaftsformen versuchen, irgendwie aufzubauen. Was passiert in Daybreak? In Daybreak machen sie genauso weiter wie zuvor. Das heißt, diese Stadt, in der sie leben, die quasi entvölkert ist, bis auf die paar Zombie-Eltern, die noch rumlaufen, die teilt sich auf in die Jocks, in die Nerds und sonst wie was, die sich halt bekriegen untereinander. Und sonst passiert eigentlich nicht wirklich was. Bei Wir sind die Welle, die suchen sich halt irgendwelche Konsensthemen wie Fleischessen ist doof und dann werfen sie mal halt irgendwo ein paar Farbbeutel gegen oder machen sonst wie was und dann finden das aber alle zu radikal und dann wird zum Schluss gesagt so, nee, wir machen das eher so auf diese Extinction Rebellion Art und machen nur symbolischen Protest, aber wir machen nicht irgendwie wirklich was kaputt. So, und das sind beides Serien, in denen wirklich auch solche Identitätsfragen halt bearbeitet werden, aber am Ende beider erster Staffeln steht halt irgendwie so die Einsicht von wegen so, ja, so richtig was ändern wollen wir auch nicht, was größere Strukturen wirklich anbelangt. Und da frage ich mich dann wirklich schon, was sagt das Kids, die das wirklich auch schauen? Also bei Wir sind die Welle habe ich damals wirklich auf Twitter geguckt. Das war eine junge Zielgruppe, die sich dafür interessiert hat, die darüber getwittert hat. Was sagt das denen, wenn gesagt wird so, ja, keine Ahnung, irgendwie so, du kannst das System nicht umwerfen, aber du kannst halt irgendwie flashy Porträts draus machen und dann, was ist da halt irgendwie der Weisheit letzter Schluss? Und ich finde das alles irgendwie, ja, nicht so geil, glaube ich.
Ich gebe dir völlig recht, Christopher, damit mit der Sache. Ich meine nur zum Thema so, ich ganz so eindeutig irgendwie können
man
es auch nicht.
Man steckt in so einem Dilemma, oder?
Ja, wir können ja, es ist so eine riesen Ambivalenz, in der man da drin ist. Ja. Man findet es auf der einen Seite gut.
Weil du gerade sagtest, so, ich finde auch nicht alles ist so wohlfühlig gemacht. Wenn ich zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, ob jetzt Dear White People unbedingt das beste Beispiel für Coming of Age ist, weil es irgendwie so im College spielt, aber ich finde schon, da ist irgendwie so eine Entwicklung, so ein da irgendwie so. Und das war eine Serie, die ich, also ich habe lange nicht mehr.
Auch Netflix?
Auch Netflix, ja. Ah, ja. Ich habe lange nicht mehr eine Serie geschaut, die quasi, also das ist ja schon als so ein Comedy eher vom, also es ist jetzt kein wirkliches Comedy, aber es ist ne, also so ein unterhaltsames Format angelegt ist, wo ich mich so krass auch mit so weißen Privilegien und sowas konfrontiert gesehen habe und auch so unwohl gefühlt habe beim Schauen dieser Serie. Also es ist nicht alles ist konform und
das easy so. Klar, natürlich ist das immer da drin. Und wie gesagt, ich fühle mich da auch in einer Ambivalenz drin, dass ich auf der einen Seite es natürlich toll finde, dass diese Themen angesprochen werden. Auch bei Dokumentationen, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, wo es um diese Central Park Vergewaltigung
geht.
When They See Us.
Was genau. Kein Dokumentationsfilm ist übrigens.
Es ist so eine Halbdokumentation. Oder schneid es wegen mir gerne.
Ist es nicht, ich weiß. Also es kann ein Doku-Drama.
Hatte das nicht sogar reale Konsequenzen? Also gibt es nicht auch ein paar Fälle?
Es gab zuvor schon mal eine Dokumentation, vielleicht habe ich es jetzt gerade auch so durcheinander geworfen.
Es gab eine Doku
und die hatte reale Folgen.
Dass ja gewisse Fälle nochmal aufgerollt wurden.
Gab es eine Serie, aber es war natürlich basiert auf den Dingen, die tatsächlich passiert sind und so. Also finde ich natürlich großartig, dass solche Themen in die Welt getragen werden. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, okay, wo wird das denn jetzt genau gutiert? Ist das irgendwie, findet das in unserer Bubble statt, dass wir dann irgendwie auf Twitter gucken und uns untereinander unterhalten können und sagen, ja, es ist ja fantastisch und so, aber wie sehen andere Menschen das Ganze? Und ist es nicht irgendwie dann gerade durch die Stories, die außenrum gestrickt werden, zum Beispiel bei Sex Education, was ja immer ziemlich witzig ist, so ein bisschen Fremdschämen-Momente, so, ach ja, das kenne ich ja auch und dies und jenes. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher.
Aber ganz kurz nur, ist Netflix nicht, ist es aber nicht gerade das, dass wir dann, Netflix ist natürlich auch nicht, sehr wenige Leute haben da Zugriff drauf, auch eine ältere Generation, wie meine Eltern schauen natürlich irgendwie keinen Netflix, aber ist es nicht toll, dass wenn ich jetzt irgendwie, dass ich diese Repräsentation von gesellschaftlichen Gruppen irgendwie bei Netflix sehen kann, weil im Öffentlich-Rechtlichen finden sie nicht statt.
Ja, natürlich hat das positive Aspekte, aber ich finde, es ist trotzdem kritisierenswert, weil Analogie zum Greenwashing zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo draufstehen hast, das ist irgendwie gemacht aus Außenplastik und letztendlich sind die Fasern, die da drin sind, sind vielleicht 0,3% Außenplastik, dann ja, fühlt sich das vielleicht gut an und man denkt so, oh ja, da passiert ja was, aber am Ende bleibt die Welt genauso beschissen, wie sie ist.
Ja genau, also auf diese Analogie, da muss ich vorhin auch dran denken, dass man ja Netflix gewissermaßen auch vorwerfen könnte, da bestimmte Kämpfe oder bestimmte Themen irgendwie zu kommodifizieren, dann halt irgendwie zu ihren Bedingungen aufzugreifen und dadurch sicherlich den Themen ein gewisses Airplay zu geben, aber dadurch vielleicht dann auch die Arbeit von anderen Menschen, die eben nicht bei Netflix an den Schalthebeln sitzen, irgendwie unsichtbar zu machen.
Ja, außerdem darfst du nicht vergessen, dass Netflix keine Öffentlichkeit bedient und erst gar nicht sie konstruiert. Netflix ist ein individuell zugeschnittene Streaming-Plattform. Die gibt dir ganz genau das, von dem sie weiß, da bist du offen für. Und wenn du dich theoretisch überhaupt nicht, wenn du dich überhaupt nicht für, was weiß ich, irgendwelche ethnischen Konflikte oder irgendwelche sonstigen sozialen Fragen interessieren würdest oder sowas, dann würde dir Netflix wahrscheinlich nicht irgendwie, was weiß ich, Sex Education oder Dear White People überhaupt empfehlen. Und dann siehst du es nie und dann findet es in deiner Wahrnehmung nie statt.
Denn das ist schon, das stimmt.
Wenn das, also das Problem ist, wenn Unternehmen irgendwie Kulturpolitik machen, sowas, dann tun sie das nicht im Sinne einer Öffentlichkeit oder im Sinne, in dem Sinne, als dass sie es aus einem gesamtgesellschaftlichen Konsens heraus machen oder sonst wie was, sondern nur im Sinne des Kapitals. Und das Kapital versucht aus dir als Konsumenten so viel wie möglich zu extrahieren. Und das mag dann irgendwie seine ja, schönen Momente haben, insofern als dass du auf dem Bildschirm irgendwie dein Weltbild bestätigt siehst oder dass du denkst, okay, ich kann hier noch was lernen, aber das tust du nur als Einzelner. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und ja, klar können wir sagen, das ist alles irgendwie ein bisschen progressiver in sozialpolitischer Hinsicht als die Öffentlich-Rechtlichen. Das stimmt ja auch natürlich so. Sollen wir es dann einfach Netflix überlassen?
Um Gottes Willen, nein.
Das ist ja der Punkt,
um Gottes Willen, das möchte ich auch nicht argumentieren.
Was ist, wenn die ihre Policy doch irgendwie ändern? Die sind einfach unglaublich mächtig.
Oder was wäre, wenn sich das Thema irgendwann nicht mehr so gut verkauft? Das
woher,
ist nämlich auch das
ja,
Ding.
Genau,
Im Moment genau. Verkauft es sich ganz easy wie geschnitten Brot.
Woher kommt denn diese Policy? Woher kommt es eigentlich? Ja. Gibt es irgendwie so eine Art Grundregelbuch, das irgendwie für...
Ja, es gibt ganz bestimmt keine unabhängige Kommission aus Expertinnen und Experten oder so. Das ist einfach was der Algorithmus ausspuckt, was irgendwie in den letzten so und so vielen Jahren gut funktioniert hat oder irgendwie Monaten oder irgendwie nur Wochen. Das wird dann halt weiter produziert. Und letztendlich wird so dermaßen auf Masse produziert, dass vielleicht irgendwo dazwischen mal ein Hit drin ist.
Aber auch doch irgendwie total absurd und fürchterlich der Gedanke, wo wir hingekommen sind, dass irgendwie so mal die Rundfunkräte der Öffentlich-Rechtlichen, die ja quasi dazu da sind, von ihrer Zusammensetzung her quasi die Breite der Gesellschaft irgendwie abzudecken, irgendwie diesen Job weniger gut hinbekommen als irgendwie so ein Unternehmen wie Netflix.
Naja, oder man kann es irgendwie, man kann es positiver drehen und sagen irgendwie, weiß ich nicht, da hat der Konsument die progressiveren Ansprüche, in Anführungsstrichen,
als die Institution.
Ich will es aber vielleicht auch zurückfalten auf das Überthema jetzt eigentlich, denn es ist ja schon spannend, wenn wir uns über Progressivität und sowas unterhalten, dann geht es ja auch immer Progressivität, Fortschritt, die Zukunft, und Kinder sind ja die Zukunft, und deswegen ist es vielleicht halt auch irgendwie so ein bisschen spannend, dass genau alle diese Sendungen halt immer auf Kinder oder auf Jugendliche, auf im Werden begriffene Menschen sich fokussieren. Weil da dann ja auch immer irgendwie das Versprechen einer gewissen Ordnung, einer zukünftigen Ordnung im Raum liegt. So. Und deswegen fand ich Daybreak und Wir sind die Welle halt so wahnsinnig prägnant, weil sie genau das ausgedrückt haben, was so Theoretiker wie Lee Edelman zum Beispiel auch beschrieben haben, dass wenn Kinder irgendwo auftauchen, dann geht es einfach nur darum, dass die bestehende Ordnung in die Zukunft reproduziert werden soll. Also mehr oder minder buchstäblich reproduziert, ja. Denn wenn wir von Kindern reden oder sowas, dann reden wir halt auch immer von normativen Reproduktionsmodellen, nicht wahr?
Aber läuft das nicht so ein bisschen dem entgegen, was wir vorhin festgemacht haben? Also so dieses, dass wir in Kindern gerade irgendwie ein großes Zukunfts- und Veränderungsmoment sehen, so siehe Greta Thunberg?
Ja, klar. Aber das eine ist der Fetisch und die Illusion. So, Greta Thunberg wird die Welt retten. So. Die Realität ist ja eigentlich eher Greta Thunberg, so wir machen gar nichts und Greta Thunberg muss es irgendwie regeln und eigentlich passiert aber überhaupt nichts. Und klar, Edelman kommt halt aus so einer queer-theoretischen Perspektive, wo es halt natürlich um wirklich tatsächlich biologische Reproduktion auch irgendwie geht. Aber ich denke schon, dass vielen von diesen Serien irgendwie doch eingeschrieben ist, dass am Ende eigentlich nichts passiert. Bei Stranger Things kann eigentlich auch nicht wirklich was passieren, weil auch das ist irgendwie noch in der realen Welt und in der real existierenden, abgeschlossenen Geschichte angesiedelt. So. Wir wissen alle, wie die Story ausgeht. 89 fällt die Mauer, Punkt. Kalter Krieg ist vorbei. So. Und die Kids sind dann zu dem Zeitpunkt, die sind dann nämlich erwachsen irgendwie so. Also deren Erwachsenenalter, so 18, 19 oder sowas, es müsste ungefähr auf 89, 90 fallen tatsächlich.
Ja, wenn man jetzt mal so ganz in die Metaebene reingeht, auch bei so einer Serie wie Dark zum Beispiel, ist es ja auch so, es geht ja um nichts anderes als irgendwie die deutsche Kleinstadt-Realität mit den Bushaltestellen im Nirgendwo, mit den, keine Ahnung, die Sachen, die wir natürlich alle kennen, irgendwie die Parkbank, auf der gesoffen wird und diese komische Schule aus den 70er Jahren, die total hässlich ist. Es geht letztendlich darum, das zu retten und zu erhalten. Also wenn man jetzt so Hot-Take-mäßig auf eine Metaebene sich begeben möchte, geht es darum, sehe ich schon, was Christopher meint mit der Erhaltung des Status Quo.
Ja, weil also Dark ist ein sehr gutes Beispiel tatsächlich, weil bei Dark geht es ja eigentlich darum, dass alles schon passiert ist und alles schon passiert sein wird, nicht wahr?
Ja.
Wir haben, ich glaube, vier, oder das letzte Mal, als ich eingeschaltet habe, waren da irgendwie, glaube ich, vier verschiedene Zeitebenen, auf denen sich das abspielt. Es geht um Zeitreiseparadoxa.
Es ist vollkommen überambitioniert und rauscht alles nur so an, so richtiger Schweinsgalopp durch die Zeitebene.
Natürlich, aber wenn du halt bei Zeitreisen ankommst, dann ist alles schon passiert und dann kann sich eigentlich nichts ändern und du kannst eigentlich nur versuchen, die Katastrophe zu verhindern. Und dann ist aber trotzdem, also es ist halt auf so eine ganz paradoxe Art und Weise, geht es auch da in der Serie darum, wirklich nur das Unglück abzuwenden, beziehungsweise eigentlich aber dafür zu sorgen, dass nichts passiert.
Das heißt, es sind alles systemerhaltende Erzählungen in progressiver Anmutung.
Ja, also ich finde schon.
Aber dann machen wir auch wieder genau das Ding so, wenn wir gerade so Coming-of-Age-Geschichten sind halt einfach auch wahnsinnig persönliche Geschichten und wir können wir von ihnen verlangen, dass sie systemkritisch sind.
Ich finde, wir sollten uns auch davor hüten, dass wir das jetzt komplett bashen, obwohl ich der Meinung bin, wir sind doch dafür da, weil all diese Serien wurden so wahnsinnig gefeiert und es gab nirgendwo die meiner Meinung nach sehr berechtigte Kritik daran, jedenfalls gab es relativ selten. Ich finde, dass diese Serien durch ihre politische Anmutung, weil überall ist irgendwie Politik da drin, bei Sex Education, bei Stranger Things ist auch Politik drin und das nicht nur irgendwo unter der Oberfläche, also es ist nichts, was ich jetzt rein interpretieren müsste, das sehe ich beim ersten Betrachten und deswegen bin ich eben nicht der Meinung, dass sie sich dieser Betrachtungsweise entziehen können. Also was heißt, okay, wir können vielleicht jetzt nicht von irgendeinem klassischen Teenie-Film aus den frühen 2000ern verlangen, dass die jetzt irgendwie irgendwas Großes, Gesellschaftliches machen, aber von diesen Serien, die das alles in sich tragen, finde ich, ist es total, ein total legitimer Blick oder eine total legitime Kritik, weil sie wollen es ja genauso.
Vielleicht greift die Frage jetzt nochmal zu stark zurück, aber warum finden wir Stranger Things dann so exorbitant gut?
Wer tut das?
Ich mag Stranger Things.
Also alle? Ich hatte irgendwie so ein bisschen meinen Spaß an Stranger Things hin und wieder. Ich fand, es war aber vor allem halt irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wie dieses, wie diese Serien über, ja, das sind eigentlich präpubertäre Kids, nicht wahr? Uns einfach als Generation oder als Alterskohorte irgendwie so wahnsinnig gut abholen, so. Weil sie halt auch gerade durch diese ganzen Zitate, ist ja alles, ist immer irgendwie ein Zitat, glaube ich, auch uns in unserem Medienkonsum einfach wahnsinnig gut abholen, so wie er sich gestaltet hat. Also wir haben das ja alles irgendwie uns angeschaut, irgendwie als wir vielleicht auch in dem Alter waren, diese ganzen Filme, die da referenziert werden und sonst wie was. Das heißt, wir legen uns in so ein Nest aus Metapastischen und das ist irgendwie schön, weil man fühlt sich irgendwie fast so ein bisschen, als wäre man wieder aus der Schule gerade gekommen und würde jetzt irgendwie beim Nachmittagsfernsehen irgendwie dann nochmal 3-4 Stunden verschwenden und man hat diese ganze Referenzwelt irgendwie vor sich.
Aber diese ganze Pastiche und diese ganze klischeehafte und Stapelung von Zitaten funktioniert ja trotzdem auch nur, weil die Geschichte, die erzählt wird, trotzdem eine gut gemachte Geschichte ist, oder? Also es würde ja nicht funktionieren, wenn du nur diese Zitate stapeln würdest, dann würde es ja in seiner Lächerlichkeit absolut irgendwie unerträglich sein.
Vielleicht kann ich da was zu, wie hieß er nochmal, I'm not okay with this sagen, weil ich nämlich ehrlich gesagt das Gefühl hatte, da haben alle Algorithmen gegriffen und irgendwie das Beste von allem versucht irgendwie so zu kombinieren und alles, was im Moment gut klappt. Und das war mir jetzt zum Beispiel zu schablonig, viel zu schablonig. Ich fand auch ein paar Grunddinge sehr gut, also auch, dass es eine weibliche Protagonistin ist zum Beispiel, mit der ich mich identifizieren kann, aber es, trotzdem, die funktioniert für mich schlechter, weil ich glaube, dass Netflix da auch ganz gerne, und das kenne ich auch von anderen Formaten von Netflix, dass es mir viel zu sehr eben in diese Zitat-Schablonen-Ebene tappt und ich halt denke, irgendwie wollt ihr mich verarschen.
Ja, total. Also das ist auch nochmal so ein perfektes Beispiel für diese Algorithmenlogik, also diese Serie, gebe ich dir völlig recht. Also das.
Aber es funktioniert auch oft, da muss ich dir auch recht geben.
Ja, also ich bin ein Lemming, ich renne mit der Gruppe über die Klippe, merke ich in dieser Diskussion gerade, aber ich hatte gestern Abend einen sehr schönen Abend, als ich diese Serie geschaut habe.
Aber
also,
ich stimme dir auch zu.
Vielleicht ist genau das doch das Problem, dass sich damit lässt sich halt ein schöner Abend haben. Aber
ja,
wo ist das, was wir eigentlich doch von Kunst erwarten, dass sie uns packt und irgendwas in uns ändert?
Ja. Ich bin heute Morgen nicht aufgestanden und wollte irgendwie das System niederbrennen, so wache ich normalerweise auf. Sonst immer, aber heute Morgen nicht.
Ich hab schon gemerkt, dass was anders ist.
Ja, kam so systemkonform hier an. Ja, ja. Also.
So, reicht jetzt.
Also
deswegen mache ich jetzt diesen Tisch hier kaputt.
Vielleicht, Julian, kann ich dir ja genau dir nochmal irgendwie zustimmen, dass ich mit vielen Menschen mich auch schon über Netflix-Serien unterhalten habe, wie wahrscheinlich wir alle. Und doch auch immer wieder höre, wow, ich hätte mir sowas gewünscht, als ich jünger war.
Ja, total.
Ja, aber es ist doch kein Wunder, dass die gut sind und einen mitnehmen und so. Es ist halt einfach so wirklich die Essenz aus 100, was weiß ich, wie viele Jahren Filmgeschichte in Supercomputer gespeist und das ausgespuckt, was halt am besten funktioniert.
Ja, nicht also, mal, wenn das ja 100 Jahre Filmgeschichte wäre, aber Netflix kennt ja nur ab 1980. Alles vorher existiert ja nicht, nochmal so ein Problem.
Ja. Aber klar funktioniert. Ich hatte einen Riesenspaß mit so vielen Netflix-Serien, aber es ist ja auch kein Wunder. Und das heißt ja trotzdem, dass es kritikwürdig ist, auch wenn man Spaß damit hat.
Ich habe nichts gegen Kritik gesagt.
Fazit, darf man noch Serien auf Netflix gucken?
Selbstverständlich.
Ja, ich habe natürlich auch eine emotionale Achterbahnfahrt mitgemacht während dieses Gesprächs, ob ich jetzt mehr Serien gucken sollte oder nicht. Und
lass es sein.
Stimmt, das wird vielleicht ein gutes Schlusswort.
Genau, ja.
Oh, nur französische Arthouse-Filme, wo sich Leute einnässen und
genau, und mit schwarzem Kaffee
im Hintergrund läuft.
Genau, mit schwarzem Kaffee am Fenster sitzen und einmal in der Stunde kommt ein Auto vorbei. Ich habe so das Gefühl, mir entgeht doch einiges an Diskussionsgrundlage, aber vermutlich werde ich auch weiterhin nicht besonders viele Serien gucken.
Ich gehe mit dem Schluss von Breakfast Club raus zu Don't You Forget About Me und der erhobenen Faust auf dem Footballfeld. Das ist der Schluss.
Die Simple Minds.
Unser Podcast. Gespräch, mehr kritische Texte, zum Beispiel über infantilen Kapitalismus, Netflix, Streaming und Serien wie Sex Education, findet ihr auf spex.de. Ein paar direkte Links poste ich euch in die Shownotes zu dieser Podcast-Ausgabe. Ich übergebe das Mikro jetzt an Ebbo und ihre Kolumne Planet Kanak.
Planet Kanak. Hey Leute, mein Name ist Abel, willkommen zu meiner Kolumne Planet Kanak. Mein heutiges Thema ist politischer Rap, beziehungsweise wie wichtig Rap für eine politische Bewegung sein kann, wie es mit politischem Rap in Deutschland auch ist. Kurz nach den rassistischen Morden in Hanau haben einige Rapper Freestyle zu dem Thema aufgenommen. Unter anderem habe ich auch gesehen Credibil. Oder Rapper wie Azimemo haben dazu aufgerufen, einen Soli-Track zu recorden. Und ich denke, für uns alle gehört das schon zur Normalität, dass Rap genauso etwas kann, Probleme in der Gesellschaft in Musik verwandeln. Wir erwarten, glaube ich, auch derartige Tracks gar nicht von anderen Genres. Vielleicht, weil dort auch die Musikerinnen mehrheitlich weiß sind und von diesem Problem nicht so sehr betroffen wie wir sind. Zum anderen aber glaube ich, dass Rap einfach Messages auch klarer rüberbringen kann. Es liegt schon fast in der Natur von Rap. Man hat so rhythmisch gesprochene Worte, die schon etwas Parolenhaftes haben. Und ich erinnere mich auch noch sehr genau daran, wie ich das erste Mal ein Public Enemy Video gesehen habe. Und mein Onkel, der kam dann so zufällig ins Zimmer rein und er meinte so, hey, das ist voll wichtig, was sie machen. Und hat mir dann so erklärt, worum es in deren Musik geht. Eben Polizeigewalt, Rassismus und so weiter. Und für mich war das damals ziemlich krass, weil ich gesehen habe, okay, da ist irgendwie Musik, die im Mainstream stattfindet und die ist so krass politisch. In Deutschland war für mich ein krasser Moment, als ich Adriano Letzte Warnung von Brothers Keepers gehört habe. Auch das Video und die ganzen Musiker, die da drin waren. Es hatte auf jeden Fall eine krasse Wirkung auf mich, weil dort das Thema so krass angesprochen wurde und so direkt. Und es wurden Dinge gesagt, die sich die Medien damals nicht getraut haben zu sagen. Und für mich hatte dieser Song eben eine sehr, sehr, es war für mich sehr wichtig, diesen Song zu hören und auch dieses Video zu sehen. Ich glaube, es hat sehr vielen Leuten auch aus der Seele gesprochen. Als ich selbst angefangen habe, politische Musik zu machen, war M.I.A. für mich eine wichtige Person, weil es zu dieser Zeit nicht so viel politischen Rap gab. Und ich habe M.I.A. gesehen, die Aktivistin war, aber sie war in erster Linie Künstlerin. Ihre Message hat nie den musikalischen Aspekt ausgegrenzt und andersrum auch nicht. Es war immer sehr wichtig für sie, so kam es mir zumindest vor, wie die Sachen ästhetisch umgesetzt werden. Ihr Style war krass, die Musik an sich, wie es produziert wurde. Es war alles sehr neu und trotzdem war da so viel Inhalt drinnen. Und ich finde es auch ganz oft wichtig klarzustellen, bei meiner eigenen Musik auch, dass ich keine Aktivistin bin, die Musik macht, sondern ich bin Musikerin, die aktivistisch tätig ist. Und meine Message ist mir sehr wichtig, aber ich will halt am Ende des Tages keinen Vortrag über komplexe Konflikte halten, sondern ich will einen Song kreieren, den die Leute mitfühlen können. Und genau das konnte MIA für mich. Und als ich zum Beispiel einen Track geschrieben habe, wie Canic for Life, das ist auch der Track, mit dem die Kolumne hier startet, wollte ich auf jeden Fall eine Hymne auch kreieren. Ich wollte eine Hymne machen für Leute, die sich in Deutschland ausgegrenzt fühlen. All diejenigen, die das Gefühl haben, mit ihnen wurde nie auf eine Augenhöhe gesprochen, die deren Stimmen nie gehört wurden oder auch überhört wurden. Und ich weiß sehr zu schätzen, wenn Leute mir nach Hanau schreiben und sagen, hey, ich habe jetzt gerade Canic for Life gehört und ich hatte Tränen in den Augen und du hast damit eine Hymne auch kreiert. Also wenn ich das dann auch so als Response bekomme auf meine Arbeit. Aber trotzdem wünsche ich mir manchmal einfach über nichts rappen zu können, über keinen Plan, mein Hausmeister oder meine neue Haarfarbe. Und dann überkommt mich aber schnell das Gefühl von Verantwortung. Mir kommt es heuchlerisch vor, jetzt einen Song rauszubringen, wo es um etwas anderes gehen könnte als das Rassismusproblem, was wir in Deutschland haben. Mir fällt es super schwer, hier eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, das ist die Realität, aber sie war auch nie anders. Und unser Leben als marginalisierte Person hier ist einfach schwer und es wird auch erstmal schwer bleiben. Und ich kann nicht nur Songs darüber machen, wie schwer es ist, sondern sollte gerade deswegen mir die Freiheit nehmen können, das zu machen, worauf ich gerade Bock habe und was sich für mich gut anfühlt. Und es wäre super schön, wenn genau bei solchen Ereignissen man Leute zu Wort kommen lässt und fragt, die eh schon seit Jahren über diese Probleme schreiben und darüber sprechen und nicht immer gleich die ersten halbwegs prominenten Personen befragt oder wenn die direkt, weiß ich nicht, ihre Storys damit füllen. I don't know. Und ja, ich denke trotzdem, wir vor allem Künstlerinnen aus marginalisierten Gruppen tragen Verantwortung für unsere Reichweite und sollten ganz klar Position beziehen und uns äußern und sagen, hey, das, was gerade passiert, ist nicht normal, wir dulden das nicht, wir nutzen unsere Stimmen, aber vielleicht könnten wir auch einfach unsere Plattform in solchen Momenten Leuten geben, die Expertinnen in dem Thema sind, weil ich denke, egal wie empowernd Musik sein kann, und ich weiß, dass sie sehr empowernd sein kann, weil sie mir auch sehr viel gibt. Aber ich denke, der Fokus sollte nicht auf uns liegen, sondern der Fokus sollte auf Leuten liegen, die, ja, wie gesagt, Expertinnen sind. Und ich wünsche uns allen auf jeden Fall viel Kraft in dieser Zeit. Ich küsse eure Augen und wir hören uns beim nächsten Mal.
Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Lasst uns doch gerne auch noch einen Kommentar da oder eine Bewertung oder schreibt uns direkt an podcast@spex.de, wie euch diese aktuelle Folge gefallen hat. Wir hören uns wieder in 2 Wochen am 19. März, dann unter anderem mit einer neuen Kolumne von Klaus Walter und einem Gedanken zur Zeit von Zebra Cuts. Bis dahin, macht's gut, bleibt spexy und bis zum nächsten Mal.